New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Moin und willkommen zur zweiten Folge des New Minds Podcast mit mir, dem guten Jens und Max an meiner Seite. Auch in dieser Folge dreht sich wieder alles um das Thema generative KI und was da gerade so passiert, spannende Tools und auch Use Cases. Und ja, Max, wie geht's dir? Wie hast du die erste Folge verarbeitet?
Ja, Jens, danke, mir geht's super. Bin vollkommen heiß auf die nächste Folge und auf unsere heutige Aufnahme, was wir heute alles besprechen werden. Und ich freue mich auch, dass wir uns schon über Feedback bedanken dürfen. Und wie ihr wisst, sind wir der Podcast Work in Progress. Jens und ich versuchen ja immer alles möglichst hands-on und klar verständlich zu strukturieren. Und ich glaube, ich habe heute ein spannendes Thema dabei, oder Jens? Wir hatten ja auch mal über Meta gesprochen und dementsprechend habe ich hier heute mal was Spannendes mitgebracht. Und ich hoffe, du findest das auch so spannend wie ich.
Ja, dann schieß mal los, Max. Du ziehst ja den Spannungsbogen weit hoch. Erzähl mal, was hat's damit auf sich?
Und zwar ist Meta ja in erster Linie für die Social-Media-Plattformen Instagram, Facebook und für die Messenger-Plattform WhatsApp bekannt. Und Meta testet gerade eine KI-Lösung namens Meta AI, und zwar in unterschiedlichen Regionen auf der Welt. Ist für Meta eigentlich immer Standard oder für große Softwareunternehmen, die testen dann einzelne Funktionalitäten in gewissen Zentren, also Testzentren, in dem Fall in lokalen Testzentren in gewissen Ländern, in dem Fall in Asien und in Afrika und im Nahen Osten. Und was wird getestet? Meta AI ist praktisch ein integrierter Chatbot in WhatsApp. Der soll dir dabei helfen, Fragen zu beantworten und generell auch als ja mittlerweile wünschenswerte natürliche Konversation dienen. Das heißt, hier auch Anwendungsbeispiele zu testen in WhatsApp, um es dann vermutlich dann auch auf andere Lösungen und Messenger-Plattformen oder eben auch direkt in Meta zu integrieren in unterschiedliche Funktionalitäten. Ja, Meta plant da eine plattformübergreifende Integration mit Meta AI sozusagen. Und ihr könnt euch das so als natürlichen Chatbot, der euch hilft, Fragen zu beantworten, ohne dass ihr groß ChatGPT aufmachen müsst, sondern dass ihr direkt in WhatsApp solche, sag ich mal, AI-Sprachmodelle und Funktionalitäten nutzen könnt.
Mega spannend. Da habe ich direkt mehrere Fragen an dich, wenn du es weißt. Weißt du, ob das Thema auch personalisiert wird? Weil wenn ich jetzt dann denke, natürlich ist ChatGPT total spannend und so ein Ding in WhatsApp zu haben, auch ganz nice. Aber so richtig spannend wird es auch erst, wenn es dann auch wirklich ein personalisierter Chat ist und mit der Integration zu Meta, Instagram, Facebook etc. wäre das so eigentlich ein Thema. Weißt du, ob sowas angedacht ist oder ob das wirklich nur die allgemeine schlaue WhatsApp-Konversation sein soll?
Nee, also sie wollen natürlich plattformübergreifend die AI einführen. Ich glaube, wir hatten ja auch in der ersten Folge drüber geredet, über das Thema Daten und Gold. Meta hat ja hier einen großen Vorteil, sehr viele Nutzerdaten zu besitzen. Natürlich ist es so, dass es in diesem ganzen Meta-Kosmos natürlich immer wieder Funktionalitäten gibt, die getestet werden und die dann wünschenswerterweise ausgerollt werden, um eben dann dieses personalisierte KI-Erlebnis zu generieren. Ich glaube, gerade das Thema im Business, wenn man sich jetzt mal das Thema Community Management über, sage ich mal, DMs bei Instagram anzieht, bis hin zu personalisierten Werbeanzeigen, die noch personalisierter sind aufgrund von Wordings-Testings, die man heute, glaube ich, in der Testing-Logik, im AB-Testing vielleicht noch anders rangehen würde. Ich glaube, das sind die spannenden Cases dann, fernab von denen, ob ich meiner Oma automatisiert mit KI personalisiert irgendeine WhatsApp-Nachricht schreiben kann. Hatten ja, glaube ich, alle Zuhörerinnen und Zuhörer im Netzwerk, Freunde und Freundinnen, die letztes Jahr, glaube ich, zu Weihnachten auf einmal zu Dichter und Denker mutiert sind über WhatsApp, indem sie halt ChatGPT-Nachrichten versendet hatten. Also vielleicht wird es auch wird es auch so dahin hinauslaufen, dass wir dann nur noch schöne Gedichte schreiben können über WhatsApp, direkt in WhatsApp. Aber spannend wird es natürlich, wenn dann diese plattformübergreifende Integration kommt, gerade, was du gerade gesagt hast, personalisierte Nutzererlebnisse und eben dann auch das Thema Open Source mit Llama 3 noch integriert wird. Ne? Da haben wir ja auch nochmal drüber geredet, Jens. Wir hatten ja oft schon mal gesprochen über das Thema KI und Player. Du hattest mich ja da zurecht in die Schranken gewiesen, witzigerweise gesagt, ja, also ich bin halt digitaler und hey, Meta macht richtig viel in dem Segment. Und ich glaube, das ist halt auch ein Thema, was wirklich spannend ist, dass man natürlich so ein Konzern, was dort passiert, halt auch intern passiert, oft gar nicht so mitbekommt, aber Meta doch, was das Thema AI ist, schon sehr weit ist. Ja, also in Open Source.
Absolut. Meta ist, sollte man nicht unterschätzen, gerade im KI-Bereich. Ich glaube, wenn man dann sich nur über Meta und Facebook und Instagram Gedanken macht, da unterschätzt man die Plattform oder das Unternehmen relativ schnell. Du hast gerade Llama angesprochen. Llama ist quasi das Open-Source-Sprachmodell von Meta. Das heißt, Meta hat vor einer Weile das, wie das Tier benannte Sprachmodell veröffentlicht, ähnlich wie ein GPT-4 beispielsweise, aber Open-Source, sodass dann ja man es runterladen kann, es theoretisch auf dem eigenen Rechner nutzen kann und dann natürlich auch nichts in der Cloud speichern muss, etc. Das Llama 2-Modell, was aktuell das aktuellste Modell von Meta ist, wurde über 100 Millionen mal runtergeladen und jetzt nächste Woche oder in den nächsten Wochen soll wohl angeblich das dritte Modell kommen, was dann noch leistungsfähiger ist, noch mehr knifflige oder auch sensible Fragen gut beantworten kann, was auch immer das am Ende des Tages heißt. Und da wird für mich spannend zu sehen, ob so diese Open-Source-Technologie mit auch dem großen Investment, wo ich gleich nochmal zu komme, sich auch wirklich am Markt etablieren kann, beziehungsweise auch wirklich gegen große kommerzielle Modelle wie ein GPT-4 oder ein Claude, gerade die Opus-Variante, irgendwann anstoßen kann. Und was das Investment angeht, auch hier habe ich ein paar Zahlen rausgesucht, mega krass, Meta will bis Ende dieses Jahr 600.000 GPUs anschaffen und 340.000 davon sollen die sogenannten NVIDIA H100 sein. Hat man vielleicht schon mal gehört, NVIDIA, die entsprechenden GPUs. Und eine von diesen GPU- bzw. Grafikkarten kostet 25.000 bis 30.000, also 25.000 bis 30.000 US-Dollar. Also unglaublich viel, was da auch an Meta-Ressourcen reinfließt. Nebenbei baut der Konzern eigene Chips, eigene VR-Brille, die du bestimmt auch schon mal irgendwie, vielleicht sogar schon aufhattest. Das heißt, hier ist Meta einfach mit unglaublich viel Geld in dem Thema drin. Und gleichzeitig auch viele Daten, die da genutzt werden. Hast du schon Erfahrung mit der Meta-Brille, entweder der Quest oder der Ray-Ban-Collaboration gemacht?
Also die Quest-Brille habe ich auf, öfters sozusagen. Und ich habe versucht, damit zu arbeiten tatsächlich. Also Works, also in Immersed zu arbeiten, ist jetzt nicht so geil wie die Apple. Was man zumindest in den Videos gesehen hat, muss man klar sagen, was aber preis-leistungstechnisch Meta da an den Start gebracht hat, gerade das Gaming, ich habe natürlich Assassin's Creed gespielt, ich schaue natürlich Netflix auf der Brille und generell die Traction von den Händen, was man ja normalerweise ja direkt bei Apple gesehen hat in den Brillen, in den Ads, ja, dass man keine Controller braucht, das wurde ja auch durch ein Update eben verbessert, dass jetzt auch bei Meta du nicht unbedingt immer die Controller brauchst, um die Brille zu steuern. Jetzt nagel mich nicht fest, wie gut die Qualität ist am Ende. Am Ende entscheidet es immer der Verbraucher oder die Verbraucherin. Aber ich finde hier sehr spannend, was dort für Preis-Leistungs an den Markt gebracht wurde. Das muss man, dafür muss man echt den Hut mal ziehen. Plus das Thema Ray-Ban-Brille. Das finde ich persönlich eigentlich einen spannenden Case. wenn man mit der Ray-Ban-Brille mit so einer Brand sowas integriert, plus dann eben ja auch die Möglichkeit hat, dort mit Meta zu kommunizieren. Hey Meta, scan me this location here and tell me what it is. So hat man ja von Mark Zuckerberg die Videos gesehen. Ich glaube, das wird richtig wild in Zukunft. Hast du die schon ausprobiert, die Meta?
Nee. Also ich muss sagen, die Apple Vision Pro finde ich mittlerweile am interessantesten, ist aber auch ganz gut vom Preisthema her. Deswegen aktuell echt noch gar keine VR-Erlebnisse gehabt. Aber ich glaube, was halt das nochmal auch zeigt, ist einfach, wie stark und vielseitig Meta ist. Es geht auch noch weiter bis zu eigenen Chips. Und gerade dieses Open-Source-Thema, und das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, den wir hier besprechen wollten, den finde ich total spannend, weil das natürlich in Zukunft, mal gucken, wie nah oder fern diese Zukunft ist, Unternehmen ermöglicht, Sprachmodelle, also quasi ein ChatGPT mit eigenen Daten, mit allem, was man so braucht, Integration etc., lokal auf dem eigenen Server, im eigenen Rechenzentrum zu hosten, ohne da auf Cloud-Anbieter angewiesen zu sein oder auch aus Datenschutzgründen nichts irgendwo hinschicken zu müssen. Und ich habe in der Vorbereitung für die Folge mal ein bisschen recherchiert und habe einen Artikel im Handelsblatt gefunden, den ich ganz spannend fand, weil die meisten Unternehmen, die wir so auch in der Presse mal hören, ob es jetzt ein DM ist, ein Bosch, die alle ihre eigenen GPTs und eigene Company-KI-Systeme aufbauen, die nutzen in der Regel Cloud-Systeme, meistens GPT-4 über Azure im europäischen Standort. Die Sparkasse geht aber jetzt allerdings scheinbar einen anderen Schritt. Durch das hohe Datenschutzthema bei der Sparkasse wollen die vermehrt auf Open-Source-Modelle setzen, wie zum Beispiel so ein Llama oder auch zukünftige erscheinende Modelle. Und das aber im eigenen Rechenzentrum. Das heißt, sie brauchen eigentlich auch viele GPUs, wie die H100s von Nvidia oder auch andere, und müssen erstmal ordentlich investieren, um das halt auch performant laufen zu lassen. Und da bin ich gespannt, ob das eine Wette ist, die auch in Zukunft oder auch ein Prozess, der in Zukunft öfters gesehen wird. Das Unternehmen sagen, wir haben die Ressourcen, wir machen es selber, komplett lokal, maximale Datensicherheit, weil nichts aus dem Sprachmodell irgendwie in die Cloud geschickt wird. Ob das, ich glaube, gerade für Sparkassen und Banken macht das natürlich irgendwie Sinn, auch vielleicht im medizinischen Bereich. Aber da gab es auch schon Kritik, ob das nicht vielleicht ein bisschen teuer ist. Und da bin ich auch gespannt Richtung Effizienz der Modelle und der Hardware, wie sich das in Zukunft verändert und ob wir dann irgendwann gute Open-Source-Modelle haben mit einer guten Performance, einer guten Qualität, ob jetzt von Meta oder von anderen Anbietern, und das für Unternehmen halt einfach ein Thema sein wird. Da bin ich auf jeden Fall mega gespannt und fand den Case eigentlich ganz, ganz cool. Verlinken wir natürlich auch.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein spannendes Thema, inwieweit das hier sozusagen auch effizient ist und kosteneffizient. Ich glaube, Kosten sind ja auch das große Thema. Gerade Digitalisierung schreitet ja immer noch voran, seit Jahren. Jetzt kommt die KI-Isierung. Dementsprechend muss man schauen, wie die Budgets hier
aber Max, jetzt gerade wenn du von Kosten und Budgets sprichst, wie sieht denn das eigentlich so in der Influencer-Welt aus? Also hier mal mein Versuch, einen schönen Übergang zu schaffen in unsere Section, wo wir kurze oder aktuelle Updates in der KI-Welt noch mal kurz beleuchten wollen würden. Und Max, ich glaube, du hast was im KI-Bereich oder im Avatar-Bereich mitgebracht zum Thema Influencer. Wie sieht's denn da aus? Wie kann man denn da in Zukunft Kosten sparen?
Ich glaube, man kann ein neues Business aufmachen, indem man KI-Avatare personalisiert und professionalisiert. In dem Zuge plant ja gerade TikTok eine Einführung oder eine Funktion für Werbetreibende und Verkäufer, eben Shop-Skripte zu erstellen mit virtuellen Influencern, das heißt den virtuellen Marktschreier, würde ich es jetzt einfach mal nennen, der es ermöglicht, hier Avatare zu nutzen, um sozusagen einen E-Commerce-Hebel zu entwickeln. Die Funktion befindet sich gerade noch in der Entwicklungsphase, ist nicht aktiv. Es zeigt halt schon, dass das Thema virtuelle Influencer auch im E-Commerce-Segment mehr kommt. In einem asiatischen Raum gibt es ja schon virtuelle Influencer-Cases, gerade aus Japan große renommierte Influencer, also virtuelle Influencer, die auch von Brands gebucht werden für Kampagnen. Wir haben auch hier im Netzwerk ein Case, bei dem sozusagen die virtuelle Influencerin Lish für Visa und Xbox was gemacht hat. Es gibt hier, glaube ich, einen wachsenden Markt, ähnlich eben ähnlich wie den Creator-Markt. Ob sich das durchsetzt wie das Internet, weiß ich nicht. Aber ich glaube auf jeden Fall, ein großes Thema wird hier sein, wie mit einem Eingang, mit dem Einnahmen umgegangen wird. Aktuell ist eben da, auch wenn man sowas aussieht, noch unklar, wie verhalten sich hier die Einnahmen aus so einem Creator-Fund. Wird ein virtueller Influencer genauso gewichtet wie ein menschlicher Influencer? Und ich glaube auch, dass ähnlich wie bei Meta TikTok recht viel macht, was das Thema KI-Implementierungen, KI-Funktionalitäten, sei es künstliche Filter, sei es Song-Generator, was TikTok ja auch schon hat.
Du hast gerade das Thema Creator Fund angesprochen. Ja. Wo ist denn da, also ich habe so ein bisschen das Gefühl dafür, was das Thema ist. Wahrscheinlich wird da TikTok irgendwie Geld locker machen für Creator. Genau. Wo siehst du denn da auch so diese Problematik jetzt auch, was das Thema KI-Influencer angeht? Warum sollten die überhaupt Geld bekommen? Oder wo siehst du da so ein bisschen die Fragestellung?
Ich glaube, die Fragestellung ist, dass natürlich, das ist ja ähnlich wie mit der Frage mit dem Midjourney, was ist Kunst, was ist urheberrechtsgeschützt, ist das Werken, das Prompten, ist es denn auch schon Kunst oder kann das weg, der berühmte Spruch. Ich glaube, dahingehend ist es auch so ein bisschen so eine ethische Thematikfrage vielleicht. Am Ende entscheidet die Community, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also sprich, wenn halt der Content gesehen wird, verbraucht wird, konsumiert wird, warum soll dann der virtuelle beziehungsweise der Creator hinter dem virtuellen Influencer oder der Influencerin kein Geld verdienen? Oder warum sollte das anders gewichtet?
Das heißt, vielleicht gibt es in naher Zukunft dann Creator auf entsprechenden Plattformen, die es zwar echt gibt, aber die einfach 90% ihres Contents mit einem KI-Avatar machen und dann halt einfach dick Kohle verdienen. Könnte das sein?
Das könnte sein, ja. Das gibt ja auch im OnlyFans-Segment schon bereits OnlyFans-Models, die einen KI-Avatar, also ein Duplikat von sich, gebaut haben und den dann auch anpreisen und zu einem persönlichen Chat sozusagen die Leute in diesen AI-Chat reinlocken. Wie immer ist hier auch, sag ich mal, die Erwachsenenindustrie, um es, glaube ich, nett auszudrücken, oft Vorreiter für so Avatare, Chat-Erlebnisse, wie auch immer, wie wir es nennen wollen. Also ich glaube schon, dass es vielleicht auch hier und da war größere Creator geben wird, die vielleicht einen eigenen Avatar, ja, als eigenen Account, als Partner vielleicht aufsetzen wollen würden. Ich glaube, hier ist spannend, was noch entwickelt wird, ob das dann praktisch in der Plattform integriert ist, ein Teil, sag ich mal, eine Funktionalität wie so ein Filter, oder ob man dann sozusagen, oder muss man auch sagen, wir haben jetzt ja Meta so gelobt, oder eher ein bisschen schlechter wie diese Avatare von Meta, so seine eigenen Avatare, die ich jetzt nicht so geil finde, aber es bleibt spannend auch hier, wie TikTok sich weiterentwickelt, und natürlich das Thema virtuelle Influencer für Werbetreibende ist natürlich das Thema E-Com-Pushen, ne? Also das, was ja TikTok versucht.
Total, total. Wie ist denn das? Du hast am Anfang auch nochmal Asien angesprochen. Ist das Thema virtuelle Influencer in Asien schon Thema? Wird damit schon Geld verdient? Also, weil ich kann mir natürlich vorstellen, für den E-Com-Bereich total spannend, wenn du einfach jedes Produkt mehr oder weniger personalisiert bewerben kannst und dafür Content generieren kannst, ist natürlich super geil. Aber kaufen Leute dann von den Influencern auch gerade oder von virtuellen Influencern im asiatischen Bereich schon sehr stark? Weißt du da was?
Ja, also es gibt ja diese Hatsu Miku, glaube ich, die hat 2,9 Millionen Influencer, Follower, Entschuldigung, und KRF, klar, alles, oder die IMA, die haben auch irgendwie 300.000. Also es gibt Brand-Kooperationen sozusagen. Wir haben ja witzigerweise über das Thema NFT oder Krypto letzte Folge gesprochen, also sprich diese Werbung sozusagen, die einem auf YouTube entgegengespult wird. Ich glaube, natürlich machen solche Avatare aktuell sehr für technologiebegeisterte Menschen Werbung, also für Produkte in dem Segment. Aber ich glaube, es wird im Modesegment und im Modebereich auch immer gängiger werden. Aber hier suche ich zwei Influencer-Beispiele mal raus, virtuelle Influencer-Beispiele aus dem asiatischen Raum, die ich ganz spannend finde.
Mega spannend. Und ich glaube, das schlägt auch nochmal ganz schön die Brücke auch zu unserer Diskussion in der ersten Folge oder in der vorherigen, wo es um das Thema Labeling oder Kennzeichnung geht, was natürlich dann auch irgendwann bei TikTok wahrscheinlich ein Thema sein wird oder bei Meta.
Ja.
Bin mega gespannt, wie das sich dann auch entwickeln wird.
Spannend, was bei TikTok so geht. Aber wie immer hast du ja sehr viele spannende News auch dabei. Jens, was hast denn du heute mitgebracht?
Ich habe ein paar spannende Themen aus den letzten Tagen mitgebracht, die ich total erwähnenswert finde. Und die wollte ich mal ganz kurz dir mal erzählen, lieber Max, und natürlich auch allen, die hier entsprechend zuhören. Punkt 1 ist, Google haben wir jetzt auch heute noch gar nicht im Podcast gehabt, aber es ist natürlich auch ein großer Player im Markt, wenn es um KI-Technologie geht. Und die haben jetzt vor ein paar Tagen das neueste Gemini 1.5 Pro Language Modell veröffentlicht. Und das Spannende ist hier, die haben ein großes Kontextfenster. Die haben 1 Million Token Kontextfenster. Und was das heißt, ist, dass einfach das Modell sehr viele Daten gleichzeitig verarbeiten kann und quasi eine sehr hohe Aufmerksamkeit oder ein sehr kurzes Kurzzeitgedächtnis hat. Und das heißt, mit den 1 Million könnt ihr bis zu einer Stunde Video, 11 Stunden Audio, ich glaube 700.000 Wörter an Text quasi durch Super machen. Also stellt euch das vor wie ein ChatGPT, wo ihr eine Stunde Video hochladen könnt und da einfach eine Frage zum Video stellen könnt. Ich habe es getestet, erstaunlich gut. Ich hatte ein Video hochgeladen von einer Doku zum Thema Energiewende, glaube ich, und da kam irgendwo ein grüner Stein im Video vor. Und ich habe die KI wirklich gefragt, wo ist denn der grüne Stein im Video? Mehr nicht. Und habe auch nach 20 Sekunden ungefähr aus diesem knapp 50-minütigen Video genau diese eine Stelle bekommen, wo dieser grüne Stein ist, und die war auf die Sekunde genau perfekt.
Verrückt.
Das heißt, hier hat Google mit dem neuen Modell nochmal einen vorgelegt, was das Token-Fenster angeht. Kein anderes Modell ist aktuell auf der Größe, noch nicht. Ich denke, da wird noch ein bisschen was kommen. Und das kann jetzt seit ein paar Tagen halt über die Google Cloud halt für alle genutzt werden. Also das war mein erster Punkt, den ich mitgebracht habe. Und der zweite, den ich als Musikliebhaber, und da bist du mit Sicherheit auch schon sehr viel am Rumspielen, unser geliebtes Suno, um aus Text KI Musik zu generieren, hat einen neuen Mitbewerber bekommen. Und zwar mit Udio. Und Udio.com ist ein Unternehmen von Ex-Google DeepMind-Leuten und relativ prominenten Investoren, wie zum Beispiel auch Will.i.am oder auch A16Z als VC. Und die bauen gerade eine Plattform, um wirklich für alle Menschen Musik zu ermöglichen. Das heißt, man gibt einfach nur einen Text ein, wie die Musik denn klingen soll, und bekommt noch in einer relativ kurzen Zeit ein entsprechendes Musikstück, was man dann nochmal weiterverarbeiten kann, remixen kann, erweitern kann. Und ich glaube, die KI-Musikgenerierung, die ist gerade erst am Anfang. Ich glaube, das wird noch ein spannender Markt. Hast du mal Udio getestet und auch mal mit Suno verglichen? Wie ist so dein Take dazu?
Ja, ich habe es getestet natürlich, und ich finde, ich bin tatsächlich immer noch für Suno, was die Qualität des Stücks an sich sozusagen betrifft. Wir haben ja in der letzten Folge über das Thema Custom-Möglichkeiten. Dort finde ich es deutlich besser. Ich finde es auch chaotischer vom Aufbau Udio. Also das kann man nicht so gut steuern. Trotzdem ist natürlich die Quali tatsächlich nicht so viel schlechter als bei Suno. Tatsächlich ein bisschen besser, so wie du es ja auch gesagt hast. Ich habe dir einen Geburtstagssong generiert. Ich würde einfach mal so frei sein und dir den zweiten auch nochmal per Udio schicken. Dann kannst du mal selber den Unterschied hören.
Sehr gerne.
Dementsprechend ist das natürlich spannend, aber ich glaube, der Markt ist ja so groß. Wir hatten ja in der letzten Folge auch über das Thema Player, was stirbt aus, generative KI, was wird sozusagen, wenn jetzt die Stockanbieter, die Soundanbieter abgelöst. Ich glaube, der Markt ist groß genug und es zeigt auch hier, dass Konkurrenz das Geschäft belebt. Dementsprechend bin ich gespannt, inwieweit sich diese Audio-KI-Tools gegenseitig battlen werden.
Ja, ich bin total gespannt, auch was dann vielleicht auch Spotify machen wird. Spotify hat ja auch jetzt KI-Playlisten, die dann einfach quasi Songs zusammenwürfen, die es in echt gibt. Aber vielleicht zieht auch irgendwann Spotify die KI-Karte und man kann bei Spotify direkt Musik generieren. Das wäre natürlich ein krasser Move.
Bin auch gespannt, wie die GEMA da, gibt es ein großes Thema. Also
stimmt.
Wie dazu umgegangen wird. Wären wir mal gespannt. Ich glaube, ich hole da jemanden mal von der GEMA ran und können wir mal darüber sprechen, über das Thema Musik mit KI. Aber was?
Mega, mega
spannend. Aber was hast du noch dabei? Ich sehe ja noch ein paar mehr Punkte auf der Liste.
Zwei habe ich noch. Punkt eins, vielleicht kennst du ja Firefly von Adobe. Das heißt, das KI-Tool, ähnlich wie Midjourney, um KI-Bilder zu generieren. Und Adobe hat ja immer gesagt, dass Firefly nur mit den eigenen Daten aus der eigenen Stockbilder-Datenbank trainiert wurde, viel markenrechtliche Sachen halt rausgefiltert wurden. Und jetzt ist so ein bisschen auch durchgesickert, dass wohl auch durch das Bedienen an der eigenen Stockbilder-Datenbank, wo du natürlich als User auch Sachen hochladen kannst, hier und da auch bis zu 5% von KI-generierten Bildern mit drin sind, unter anderem auch von Midjourney angeblich. Und das finde ich ganz spannend. Das heißt, obwohl Adobe eigentlich sagt, wir haben quasi nur Fotos in unserem KI-Modell, echte Fotos, sind da auch schon KI-Bilder mit drin. Das heißt, ich glaube, was das ganz, ganz gut zeigt, dass dieses, wir haben 100% ethisch korrekte Bilder, 100% transparent, das sind nur echte Fotos, keine urheberrechtlichen Problematiken. Ich glaube, das wird mit den immer datenhungrigeren Modellen immer schwieriger, sowas überhaupt darzustellen. Und Adobe war für mich immer so der Player, der das gerade als USP auch wirklich anbietet. Und das scheint aber auch nicht so einfach zu lösen zu sein. Bin gespannt, wie das mit den Daten, mit dem Need vor hochwertigen Daten, gerade im Foto- oder im Bildbereich, dann in Zukunft sich entwickeln wird.
Ja, ja.
Fand ich auf jeden Fall auch krass.
Ja, ich finde es auch krass, die KI trainiert die KI. Die KI braucht die KI, um mehr zu lernen.
Ja, traurig. Ich hatte auch einen Fakt noch, den suche ich mal raus, können wir das auch verlinken. Wir haben, und das war eine Statistik von Mitte letzten Jahres, also auch schon ein bisschen her, wir haben seit dem Aufkommen von KI-Bild-Tools schon mehr KI-Bilder generiert als in den letzten 150 Jahren der normalen Fotografie. Das heißt, wir kommen gar nicht mehr ohne KI-Bilder wahrscheinlich auch für so ein Training auf, weil gar nicht so viele echte Bilder geschossen werden. Und das ist, glaube ich, auch was, wo die Kasse sich wahrscheinlich dann mehrmals in den Schwanz beißt, wo wir einfach gar nicht mehr wissen, wo kriegen wir die Daten her, außer von der KI. Und ja, da ist wieder der Punkt, die KI trainiert die KI. Mal gucken, wo wir da so hinkommen. Und einen Punkt habe ich auch noch. Dann bin ich auch mit meinen Quick-Updates durch. Wir haben ja jetzt ganz viel über Sprachmodelle geredet und bessere Qualität etc. Aber ich glaube, was wir nicht vergessen dürfen, ist auch die Hardware-Seite. Es gibt einen großen Anbieter von Chips, TSMC, der auch Nvidia beispielsweise beliefert und da eine sehr, sehr tragende Rolle in dem ganzen Hardware-Thema spielt. Und die haben so ein bisschen auch versucht, so ein bisschen zu prognostizieren, wie die Zukunft dann auch aussieht, auch von Chips-Entwicklung etc. Und eine Grafik fand ich ganz spannend. Die sagt nämlich aus, dass in den nächsten Jahren, beziehungsweise alle 2 Jahre, die Energieeffizienz dieser Chips sich um das Dreifache verbessert. Das heißt, wir haben nicht nur Modelle, die mehr Daten haben und vielleicht sogar noch vom Prozess her besser trainiert werden können, leistungsstärker sind, mehr Daten vielleicht auch haben, sondern die Hardware auf der anderen Seite wird auch nochmal energieeffizienter, was ja dann auch nochmal für mich im Kopf auf jeden Fall für eine irgendwie sehr exponentielle Entwicklung in dem ganzen Bereich führt. Und da bin ich auch mal gespannt, wie dann auch dieses Hardware-Thema all die anderen Entwicklungen maßgeblich verändern wird. Wenn dann eine H100 oder dann die H, keine Ahnung was, nicht mehr 30.000 kostet, sondern vielleicht nur noch 500 Euro, dann ist das natürlich auch nochmal was sich da krass verändern wird und verbessern wird. Deshalb bin ich eigentlich auch mega gespannt, wie sich dieses ganze Thema Hardware und Effizienz auch in der Zukunft dann auch entwickelt und ja, was wir am Ende des Tages dann auch wirklich daraus machen. Und das bringt mich eigentlich zu unserem dritten Block hier, das Thema Use Case der Woche. Was machen wir eigentlich mit dem ganzen KI-Kram? Max, was machst du denn mit dem KI-Kram? Was ist dein Use Case der Woche?
Ich bin letzte Woche auf einen Twitter-Post und vorher eigentlich auch schon im Instagram-Feed wurde mir das immer wieder rübergespult. Das war der Wiggle-AI-Case, bei dem sozusagen aus gegebenen Anlasses des Trailers vom Joker, also für jeden, der kinobegeistert ist oder streamingbegeistert ist, der Joker-Trailer ist irgendwie letzte Woche rausgekommen und zeitgleich hat sich jemand einen Spaß gemacht und hat das berühmte Video vom Rapper Lil Yachty, der sozusagen tanzend vor die Menge rauskommt aus dem Backstage-Bereich und die Menge abgeht, hat mit Wiggle AI einfach den Charakter vom Joker oben drüber gesetzt. Also sprich, Joaquin Phoenix tanzt dann vor dieser Menge sich einen ab. Und das war für mich so ein bisschen das Thema, dass wir direkt auch bei uns für Kunden und Kundinnen das versucht haben, irgendwie anzuwenden. Wiggle AI, die Animationsmöglichkeit aus einem statischen Bild oder aus einem Charakter, einen tanzenden oder sich bewegenden Charakter in einem Tanzstil zu etablieren und zu übertragen, eine Stilübertragung hinzubekommen, sich dann auch die Möglichkeit dann daraus ergibt, dass man praktisch aus diesem Animierten dann entscheiden kann, ob es einen Widescreen oder einen Greenscreen-Hintergrund hat, um dann unterschiedliche Hintergründe einblenden zu lassen. Und das war für mich so für den Aufwand, der sozusagen, glaube ich, vermutlich vor Jahren noch dafür aufgewendet worden wurde, bei Blender oder mit anderen Tools, dort Bewegungen zu animieren, dass das, sage ich mal, für so einen Pose, den wir natürlich hier auch verlinken werden, unfassbaren Output hat in einer Schnelligkeit. Jetzt kommt natürlich wieder deine große Frage mit der Qualität vermutlich, Jens, so wie ich dich kenne.
Ich habe aber noch eine Frage davor. Wie läuft denn der Prozess ab? Also wir haben ja jetzt natürlich hier kein Bild, was wir zeigen können oder Video direkt im Podcast, sondern nur auf der Tonspur. Mhm. Aber du hast gesagt, das ist viel, viel einfacher. Wie einfach ist denn das? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte mich jetzt tanzen vorm Eiffelturm und das soll nicht ich sein, sondern der Weihnachtsmann. Mhm. Wie einfach ist der Prozess und wie mache ich das mit Wiggle?
Also ich bräuchte ein Foto von dir, könnte mit Wiggle im Discord erstmal den Tanzstil angeben, könnte mir dann dieses Video als Greenscreen oder dieses Snippet als Greenscreen runterladen, könnte im, egal was für ein Video Adobe-Programm, weil wir jetzt über Adobe vorhin geredet haben, machen wir gleich wieder noch Werbung, ganz einfach hinten den Eiffelturm rein. Man könnte das Video wiederum bei Wiggle reinladen und dann dafür den Weihnachtsmann, dich als den Weihnachtsmann sozusagen oben drüber Krass. Stülpen. So, das ist jetzt vereinfacht erklärt. Und das in 5 Minuten.
Krass. Und das hätte wahrscheinlich vorher Stunden, Tage gedauert.
Stunden vermutlich auf jeden Fall. Also natürlich gibt es jetzt wieder dieses Thema, weil ich habe, was ich ja gerade vorhin angesprochen habe, das Thema Qualität. Natürlich ist es noch nichts für einen High-Res-Kinofilm, aber für einen Social-Media-Content, der viral gegangen ist auf TikTok, auf Insta, auf Twitter oder X, wie auch immer wir es jetzt nennen, so reicht's aus. Ja, und was nicht geht, natürlich, wir haben unterschiedliche Kunden, bei denen sozusagen auch Produkte vermarktet werden. Einen tanzenden Schrank hätte ich ganz cool gefunden. Aus einem statischen Bild eines, sage ich mal, Kleiderschranks macht er dann einen nicht erkennbaren Menschen, der dann einen TikTok-Tanz macht. Aber nochmal, wir lernen ja hier immer wieder dazu im Podcast, das ist auch so ein bisschen das Thema Hands-on, was kann man ausprobieren, für was ist es gut, spielt alle mal damit rum, die im Bildgenerierungs-Videoherstellungssegment unterwegs sind und gibt uns gerne Feedback, wie ihr Wiggle empfindet. Ich fand es für die Zeit und für den Aufwand, den man dafür betreibt, auf Discord dann, ist echt nicht schlecht, muss man schon sagen. Und dann bin ich auch gespannt.
Was kostet denn der Spaß?
Also ich habe Wiggle, du kriegst ein paar Tokens für lau sozusagen, wenn du dich anmeldest über Discord.
Cool.
Und hier kann man dann im Feintuning-Modus auch noch das vorgeben, dass, also ist der Feintuning-Modus an oder nicht. Also wer Discord hat, kann sich auf den Server einladen lassen und einfach mal rumprobieren, ähnlich wie Pika Labs und andere Tools, die du ja immer so schön sehr, sehr gut und einfach erklärst auf LinkedIn. Aber ich würde jetzt mal gerne wissen zum Thema Use Case. Ich habe da was Spannendes auf LinkedIn gesehen vor ein paar Tagen. Erzähl mal, ich glaube, das hat mit deinem Use Case zu tun, oder Jens?
Rein zufällig ja, wahrscheinlich war es sogar mein Post. Genau, mein Use Case der Woche geht um das Thema Automatisierung von Prozessen. Und da sehe ich auch gerade für Unternehmen ganz oft so den größten Hebel zu gucken, wie arbeiten wir eigentlich, was für Tools können wir irgendwie miteinander kombinieren und wie kann KI dabei unterstützen. Und mein Use Case ist der Anfragen Master 3000, so habe ich ihn einfach mal nett genannt, der für mich Anfragen bearbeiten kann und für meinen Workflow optimiert. Und ganz kurz auf der Tonspur, was macht das Ding und wie habe ich es aufgesetzt? Ich habe dafür Make.com genutzt. Make ist ein iPaaS-Lösung, um quasi verschiedene Tools miteinander kombinieren zu können, aber auch mega einsteigerfreundlich, also komplett ohne Coding-Erfahrung möglich. Und hier habe ich unter anderem Perplexity genutzt, ChatGPT und Notion, um Folgendes zu erreichen. Wenn ich eine Anfrage bekomme in meiner E-Mail-Inbox, dann war das immer so ein Punkt, ich muss natürlich auch organisieren, erstmal ablegen irgendwo und damit halt arbeiten. Und das sieht ab sofort bei mir ein bisschen anders aus, weil ich kann jetzt quasi jede Anfrage für einen Workshop oder auch einen Vortrag erstmal meine KI weiterleiten. Also wirklich mit einer kleinen Notiz, wie als würde ich das an eine echte Person weiterleiten. Dann werden die Daten nicht nur zusammengefasst, bisschen besser strukturiert, sondern auch im Internet, im Web nochmal angereichert. Das heißt, was ist das für eine Firma, die angefragt hat? Worum geht's in der Anfrage? Was ist es vielleicht sogar noch für eine Person, mit der ich da schreibe? Alles mit öffentlichen Daten halt nochmal angereichert. Das Ganze wird dann da abgelegt, wo ich wirklich arbeite. Das ist bei mir jetzt Notion und da gibt's dann einen neuen Datenbankeintrag, genau mit den Fakten, die für mich halt relevant sind für die Anfrage. Das heißt, was, wer und was sollte ich dann als nächstes tun? Und was ich dann mega feier ist, ich kriege dann alles in Slack reingeschickt als neue Nachricht, aber nicht nur die Links zu Notion und auch zu der E-Mail-Vorlage, die ich dann quasi auch direkt von der KI habe schreiben lassen, die ich dann nochmal drüber fliegen kann und direkt losschicken kann, sondern ich bekomme auch eine Sprachnachricht von meiner KI. Das heißt, ich bekomme eine kurze Sprachnachricht, worum es geht in der Anfrage, was ich als nächstes tun kann, mit nochmal, also habe ich es im Prompt reingepackt, einem motivierenden Outro am Ende. Und das habe ich halt innerhalb von 2 Minuten in meinem Slack-Kanal und kann quasi von unterwegs eine E-Mail einfach meinen Assistenz weiterleiten. Ich habe es in Notion drin, ich habe in Slack eine kurze Audio-Zusammenfassung und so spare ich mir jetzt schon echt einiges an Zeit, die Anfragen dann wirklich strukturiert abzulegen, nochmal anzureichern. Und Make macht da echt einen ziemlich guten Job, solche individuellen Workflows dann auch zu nutzen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn ihr dann auch mit KI arbeiten wollt, guckt, wie ihr arbeitet, wie eure Prozesse sind, was da vielleicht auch unnötig Zeit mit hin und her Copy-Pasten angeht oder irgendwelche Google-Suchen durchführen, Sachen rausschreiben oder sonst was. Das sind oft so die einfachsten und aber auch meist nützlichsten Use Cases. Und Make ist da echt auf jeden Fall, verlinken wir natürlich auch, ein ziemlich cooles Tool, um damit auch einzusteigen. Und genau, das hatte ich in dem von dir angesprochenen LinkedIn-Post mal in 60 Sekunden kurz vorgestellt. Verlinken wir natürlich auch. Und da kann man auf jeden Fall nochmal einiges machen. Und ich glaube, Max, wir gucken uns deine Workflows auch mal an,
oder? Ja, unbedingt. Anfragenmaster 3000 finde ich natürlich auch einen legendären Namen. Das ist natürlich wieder perfekt genial. Also ich finde, wir haben wieder einige tolle Dinge besprochen, sind diese Woche sehr gut durchgestartet und freuen uns natürlich auch über jegliches Feedback, wie wir es ja schon öfters erwähnt haben, Work in Progress. Wir üben und lernen dazu. Wir freuen uns auf positives Feedback, auf 5 Sterne, auf ein Like, auf ein Follow beim Jens und seinen Newsletter-Abonnenten. Ab, rein. Spaß beiseite. Wir freuen uns natürlich auch auf die nächsten Folgen. Unter anderem, Jens, vielleicht hier nochmal ein paar Interviewgäste, die du ja auch schon angefragt hast. Wird sicherlich ganz spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ja.
Absolut, die Liste füllt sich auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall, glaube ich, noch einige Themen, die wir besprechen wollen und da laden wir auch einige spannende Personen ein. Mal gucken, wie sich das in den nächsten Folgen so durchsetzt. Aber danke dir, Max, für deine Zeit, hat mega Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben einige coole Themen durchgequatscht und ich bin soweit durch. Ich würde sagen, wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge.
Ja, ich freue mich auch und bis nächste Woche. Liebe Grüße.
Haut rein, danke fürs Zuhören.